Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Gianni Infantino ist und bleibt der Präsident des Fußballweltverbands FIFA. Das wurde am Donnerstag auf dem FIFA-Kongress in Ruanda beschlossen. Und so reagierte Infantino auf seine Wiederwahl.
All those who love me, then I know there are so many. And those who hate me, I know there are few. I love you all, of course, today especially.
Infantino sagt also, er liebt alle, die ihn unterstützen und alle, die ihn hassen, auch wenn das nur wenige seien. Insbesondere am Tag seiner Wiederwahl eben. Einen Gegenkandidaten zu Infantino hat es bei dieser Wahl nicht gegeben. Über das System der FIFA und die Bedeutung dieser Wiederwahl von Gianni Infantino möchte ich heute mit unseren Gästen im Sportgespräch sprechen. Ins Studio nach Köln zugeschaltet sind Robert Kempe. Er begleitet die FIFA seit vielen Jahren als Reporter und war für die ARD in Kigali in Ruanda beim FIFA-Kongress dabei. Und ebenfalls zugeschaltet ist Thomas Kistner. Er ist Autor für die Süddeutsche Zeitung und war hier auch schon öfter im Sportgespräch zu Gast. Auch er recherchiert seit längerer Zeit intensiv rund um den Fußball-Weltverband und auch zu Gianni Infantino. Ich bin Benedikt Kaninski und meine erste Frage geht an Robert Kempe. Sie haben schon einige FIFA-Kongresse miterlebt. Was war es denn diesmal für eine Wahl? Wie bleibt sie Ihnen in Erinnerung?
Ja, von der Wahl kann man ja nicht so richtig sprechen. Es ist ja keine Wahl gewesen, es gab auch keine Abstimmung. Es ist ja eine Akklamation gewesen, Bestätigung per Akklamation. Die erinnern ja immer leicht an kommunistische Regime, muss man erst mal sagen. Zumindest das, was einem da vor Ort dann immer in den Kopf gekommen ist, wenn man das gesehen hat. Gianni Infantino hat es natürlich benutzt, um danach immer wieder zu erzählen, dass er mit Standing Ovations wieder ins Amt geklatscht wurde. Also es ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger Kongress gewesen, auch natürlich in Ruanda, dem Umfeld dort, auch das politische Umfeld, muss man ja sagen. Da gibt es ja viele, die sich da mit der Region beschäftigen, die sagen, dass das Land politisch kurz vor einer Diktatur stehe. Also mit einem Präsidenten, der dort auch seit Jahrzehnten an der Macht ist und systematisch die Opposition ja auch ausgeschaltet hat. Also irgendwie passte dieser Kongress auch so ein bisschen in das politische Szenario auch des Landes. Natürlich muss man dann sagen, auch dass die Auswahl des Landes für den Kongress auch ein bisschen merkwürdig ist. Der dortige Präsident Paul Kagame war auch an jedem Tag eigentlich bei FIFA-Aktivitäten vor Ort. Er hat beim Kongress teilgenommen, er hat mit teilgenommen bei einem sogenannten Delegierten Fußballturnier einen Tag vor dem Kongress. Also es ist schon ein sehr merkwürdiges Setting gewesen, auf was man dort gestoßen ist.
Welche Eindrücke haben Sie denn ansonsten vor Ort gesammelt? Die Frage, die man sich ja vielleicht hier auch gerade aus europäischer Perspektive stellt, ist ja, warum gab es keine Gegenrede? War das vor Ort gar nicht möglich, gegen Gianni Infantino irgendwas zu sagen?
Die nationalen Fußballverbände haben alle die Möglichkeit, vor Ort etwas zu sagen. Zum einen müsste man eine Rede vorher anmelden, zum Beispiel. Dann wird das mit aufgenommen in den Tagesablauf, also in die Agenda, die man dort hat. Und man hat auch die Option, natürlich auch vor Ort kurzfristig das Mikrofon zu ergreifen. Also das ist alles möglich. Deswegen muss man bei aller berechtigter Kritik, die man an Gianni Infantino haben muss und auch haben kann und auch am Umgang in der FIFA als solche Organisation auch immer wieder sagen, dass dies alles nur möglich ist, weil natürlich die nationalen Verbände Infantino an der Spitze auch machen lassen. Und es gab diesmal keine Gegenrede. Manche Verbände aus Europa haben sich entschieden, wie unter anderem eben auch der DFB, nicht mitzuklatschen. Das hat natürlich dann immer wieder den Nachteil, dass Infantinos hatte dann auch der Pressekonferenz immer wieder gesagt, er hat ja immer wieder gesagt, er wurde mit Standing Ovations ins Amt geklatscht, das, was ich gerade auch schon sagte, dass das verweigerte Klatschen dann natürlich nicht in den Geschichtsbüchern aufgenommen wird. Also das heißt nicht, dass es Gegenstimmen dann gab, sondern dass das alles einstimmig passiert ist. Und da muss man ganz klar auch den Verbänden, die nicht mit abgestimmt haben, in dem Sinne auch die Frage stellen, warum man eben nicht auch gesagt hat, man verweigert oder man möchte nicht, dass nur per Akklamation abgestimmt wird. Das Recht nach meiner Kenntnis haben die Verbände. Und sobald ein Verband sagen würde, wir möchten abstimmen, wird auch abgestimmt. Das hat man auch nicht gemacht. Deswegen ist natürlich dieses, wir verweigern dort die Akklamation auch immer ein bisschen schwierig, muss man das mit betrachten aus meiner Sicht.
Herr Kistner, ich würde Sie gerne mit reinholen. Das wurde gerade schon mal ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen drauf eingehen. Wie sichert denn Gianni Infantino überhaupt seine Macht innerhalb der FIFA, um mal ein bisschen vorne anzufangen?
Naja, also grundsätzlich ist es so, dass Sie genauso gut jetzt einen 11-jährigen Knaben oder ein 9-jähriges Mädchen auf den FIFA-Thron setzen könnten. Die werden vielleicht von irgendeinem Elternteil gesteuert und da geht es um eine einzige Frage, dass sie lautet Machterhalt. Wie schaffe ich es jetzt, auf diesem Thron sitzen zu bleiben bis ans Ende aller Tage? Und die Antwort ist ganz einfach, oh, wir schütten doch einen Haufen Geld aus für alle Verbände dieser Welt. Dann zählen wir mal durch, sind wir bei 211 Verbänden. Und der große Teil davon besteht aus Zwergstaaten, Palminseln, fehlt eigentlich nur noch Vatikanstadt als eigenes Mitglied, irgendwelchen Südsee-Atollen, womit gegen die nichts gesagt sein soll, nur da gibt es überall gar keinen Fußballbetrieb. Ja? Mhm. Und diese Dutzende von Verbände kassieren eine Millionensumme an Entwicklungshilfe jedes Jahr. Da müsste man im Übrigen auch mal ansetzen, um dieses schräge System auseinanderzunehmen, was denn in all diesen Ländern, vor allem in den Ländern, wo praktisch kein Fußballbetrieb stattfindet, mit der Kohle passiert. Solange das aber der Fall ist, wird der Präsident, ob er 9, 11 oder eben wie Infantino 52 ist, immer, immer wieder gewählt. Warum? Deswegen, weil jedes Südsee-Atoll, jede Palminsel genau dieselbe eine Stimme hat, die der Deutsche Fußballbund beispielsweise mit über 7 Millionen organisierten Mitgliedern, ja, also nicht Bundesbürgern, sondern allein im Fußball organisierten Mitgliedern vertritt. Und solange wir das System haben, wird natürlich immer der Hund vom Schwanz gewedelt werden. Und von daher ist ein Präsident niemals, niemals innerhalb des Systems zu erschüttern. Wir haben das ja im Übrigen bei Infantinos Vorgänger gesehen, Sepp Blatter. Mhm. Da war die Kritik von außen auch ja fast vergleichbar. Und er hat sogar geschafft, sich 2 Tage, nachdem das FBI einige Vorstandsmitglieder abgeräumt hat, vorm Kongress 2015 wiedergewählt zu werden. Also da kann Abhilfe nur von außen kommen.
Wie meinen Sie das denn mit der Abhilfe von außen? Was könnte denn da potenziell passieren, um das System so ein bisschen zu ändern? Oder welche Anzeichen gibt es da vielleicht auch schon?
Also von der Politik ist nichts zu erwarten, aber es gibt natürlich die Justiz. Und die hat ja schon gezeigt, die hat in diversen Fällen schon gezeigt, wenn die staatliche Justiz eingreift, komme ich auch wieder zurück auf das Vorgängerbeispiel von Infantino, Sepp Blatter. Als die Justiz zu ermitteln begann, war er dann plötzlich weg. Das Gleiche galt damals für den Europachef Michel Platini, damals noch Vorgesetzter von Infantino. Der war dann aus dem gleichen Grund weg. Das heißt, nur da kann was passieren und es müsste dringend diesmal bei Infantino auch was passieren. Anlass scheint ja vorzuliegen. Wir haben ja unter anderem eine laufende Strafermittlung in der Schweiz. Denn diesmal wäre Europa gewappnet, die Bremse zu ziehen. Ein Machtvakuum würde dann genutzt werden von den großen Akteuren, den wenigen großen Akteuren, die es wirklich gibt im Fußball, um eine Veränderung herbeizuführen. Vielleicht auch grundsätzlich und strukturell. Ein letzter Satz, das glaube ich wäre ganz wichtig, dass man überhaupt mal überdenkt, wofür es eine FIFA braucht.
Ja, auf die Kritik aus Europa wollen wir natürlich nachher auch noch eingehen und auf die Rolle von Gianni Infantino selbst. Vielleicht können wir uns mal anschauen, jetzt ist seine Wiederwahl, unter welchen Umständen auch immer sie jetzt ja passiert ist, ja tatsächlich beschlossene Sache. Was steht denn auf der Agenda von ihm? Was kann man denn in den kommenden Jahren erwarten, vielleicht Herr Kempe?
Also wenn man das für bare Münze nimmt, was er auf dem Kongress gesagt hat, ist es die Richtung, die Thomas Kistner gerade auch angesprochen hat. Er hat weiterhin Rekordeinnahmen versprochen. Das ist die Sprache, die in der FIFA gesprochen wird und auch die Sprache, die die Verbände verstehen. Das hat er groß angekündigt. Er will in dem nächsten Zyklus, 4-Jahres-Zyklus, 11 Milliarden Dollar einnehmen. Dabei sind manche neue Fußballformate, die er davor hat, noch gar nicht mit inbegriffen, wie er es selber dargestellt hat. Er hat auch diesmal auf dem Kongress in seiner Wahlrede, muss man sagen, nochmal betont, wie er auch in dem letzten Zyklus eben mehr Gewinne eingenommen hat und mehr Einnahmen verbuchen konnte, als man davor budgetiert hat. Er hat das, wenn ich das richtig rekapituliere, ja auch gesagt, dass jeder CEO einer Firma würde für diese Einnahmen oder für diese Punkte, die man dort gemacht hat, ein Leben lang beschäftigt werden. Er wolle ja nur für 4 Jahre wiedergewählt werden. Also das ist genau dieses Playbook, das Infantino dort seit Jahren etabliert hat, nachdem er sich richtet, nachdem er seine Macht ausrichtet. Das ist die Sprache des Geldes. Was hat er noch angekündigt? Also messen lassen, wenn man das so will, von außen zumindest, wird er sich müssen, inwieweit diese ganzen neuen Fußballformate, die er da gefühlt monatlich nach vorne bringt, inwieweit die sich durchsetzen. Also was diese Club-WM betrifft, dann will man ja noch eine jährliche Club-WM spielen, also so eine Art B-Club-WM. Da gibt es noch allerlei andere Formate, da verliert man ja manchmal den Überblick. Und er wird sich daran messen lassen, inwieweit diese Formate durchsetzbar sind, weil die große Einnahmequelle der FIFA Das ist bisher, und das wird es auch erstmal bleiben, das ist diese Männerfußball-WM. Auch die hat man ja nun hochgejazzt für die WM, für die kommende WM in USA, Kanada und Mexiko auf 48 Mannschaften. 100 Spiele, mehr als 100 Spiele sollen dort stattfinden. Also daran wird er sich messen lassen müssen, wie eben auch andere Formate da funktionieren, in dem ohnehin ja schon vollen Spielkalender, den es da gibt.
Sie haben die Pläne angesprochen, die natürlich ja irgendwie größenwahnsinnig vielleicht auch manchmal scheinen, wenn man sich überlegt, wie viele Spiele da tatsächlich stattfinden werden und stattfinden sollen. Glauben Sie denn, dass der Fußballmarkt dahingehend irgendwann übersättigt werden kann, dass die Pläne tatsächlich ja zu sehr ausufern?
Das ist sicherlich eine Frage, die man den Fans stellen muss. Innerhalb der FIFA, wenn man dort vor Ort ist, wenn man die über 200 Verbände oder Delegierten von unterschiedlichen Nationalverbänden dort unten erlebt hat, ist das, muss man sagen, nicht in der Mehrheit der Fall, dass dort irgendwie das Gefühl einer Übersättigung herrscht. Ganz im Gegenteil, man folgt dem Präsidenten mit seinen Plänen, man folgt dem Präsidenten mit seinem Auftreten, auch das, was er da unten wieder an den Tag gelegt hat. Und geht mit ihm jetzt nicht kritisch unbedingt ins Gericht. Nehmen wir mal ein paar Stimmen, die es da aus Europa gibt, aus. Die sind in der FIFA nicht durchsetzbar. Also die Gefahr, die kann nur von außen kommen, eben auch, dass dann dort von Fanseite die Reißleine gezogen wird oder von Sponsorenseite natürlich. Aber das kann ich derzeit nicht erkennen.
Herr Kistner, wir haben gerade schon über die Kritik aus Europa gesprochen. Sie haben gesagt, klar, es gibt natürlich diese Inselstaaten unter anderem, die Macht von Infantino sichern. Aber jetzt gibt es ja auch zum Beispiel in Asien oder in Amerika Fußballverbände, die sicherlich auch einige Sportlerinnen und Sportler und Vereine hinter sich haben. Warum ist die Kritik an der FIFA denn nur in den europäischen Verbänden tatsächlich so hörbar oder so groß?
Sie ist ja klar erkennbar. Wir müssen hier zwei Spielfelder unterscheiden. Das eine ist die FIFA an sich, das, was wir gerade in Kigali erlebt haben. Da halten sich ja, wie wir sehen, und wie hin und wieder auch kritisiert wird, auch die Europäer zurück. Also sie gehen da nicht mal in die Bütt, sie verlangen nicht mal eine geheime Abstimmung, wohl wissend, dass auch da nicht allzu viel dabei rumkommt. Man würde eben sehen, dass es durchaus eine Opposition gibt, aber das ist auch alles. Und vor allem, sie stellen keinen Kandidaten in den Wind, der dann zerrupft wird vom Gegenwind der Kleinen in der Fußballwelt. Das ist das eine. Wenn aber es zum Streit in der Sportpolitik unterhalb dieser 4 Jahre kommt, dann setzen die sich ganz massiv zur Wehr. Das hat dazu geführt, dass es diesen Riss gibt, der verläuft zwischen der UEFA und der FIFA. Und hier wird sehr wohl massiv gegengehalten, denn das muss Europa ja. Alles, was Infantino bisher versucht hat, und der Mann ist mittlerweile im 8. Jahr im Amt, hat immer wieder darauf abgezielt, die Gelder, die ja vor allem ganz überwiegend in Europa mit europäischen Turnieren, europäischen Spielformaten generiert werden, abzugreifen. Nicht alle Gelder, aber so viel wie möglich. Da ist ja das letzte aktuelle, aber es gibt vorher ja genügend andere Beispiele auch. Das letzte Beispiel mit einer Fußball-WM alle 2 Jahre. Was heißt denn das? Das heißt, die Europameisterschaft ist tot, die wir beispielsweise nächstes Jahr in Deutschland erleben werden. Und es gibt alle 2 Jahre eine WM, deren Erlöse direkt in die FIFA-Kasse fließen. Das Gleiche ist natürlich auch diese Club-WM, die natürlich schon so ausgestaltet sein soll, dass es praktisch eine Art Super League wäre mit Real Madrid, Man City, Bayern München und den ganzen großen Kalibern. Und auf diesem Schleichweg macht man dann eben die Über-Champions League, die globale Champions League. Also das sind alles Attacken direkt auf die Geldtöpfe der Europäer und der europäischen Formate. Und da halten die Europäer und teilweise auch im Bündnis mit ihnen die Südamerikaner dagegen. Diese ganzen Ankündigungen, das ist ja jetzt schon erkennbar, dass das alles nicht funktionieren wird. Denn auch diese große Club-WM beispielsweise, die wird natürlich nicht von den ganzen Großkalibern aus Europa bestritten, sondern die UEFA hat sich schon vorbehalten, dass sie die Qualifikationskriterien dafür setzt. Und das heißt, da werden Vertreter aus der Champions League sein, da werden Vertreter aus der Europa League sein und andere Vertreter auch. Und dann sind wir natürlich schon wieder bei einer total verwässerten Veranstaltung, die eigentlich niemand sehen will. Ich sag's mal so, wenn also Dukla Prag gegen irgendeinen asiatischen Vertreter spielt, den man in der großen, weiten Fußballwelt praktisch nicht kennt namentlich, dann, glaube ich, hält sich die Begeisterung der Fans in einem Rahmen.
Herr Kempe, jetzt waren Sie ja vor Ort bei dem FIFA-Kongress. Kommen wir nochmal zurück darauf und vielleicht auch auf die Rolle des Deutschen Fußballbundes. Auf den Fernsehbildern, wir haben Sie natürlich verfolgt, war Bernd Neuendorf tatsächlich bei der Wahl selbst oder bei der Akklamation nicht zu sehen. Welchen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht, beziehungsweise wie hat er sich bei dieser Wahl verhalten?
Der DFB hat wie andere europäische Verbände, skandinavische Verbände, muss man sagen, das war dann Norwegen, Dänemark und Schweden, glaube ich, die Akklamation in dem Sinne vermieden. Also man hat dort nicht mitgeklatscht. Ich glaube, dass auch dem DFB in Teilen bewusst ist, dass das natürlich jetzt nicht das handfesteste Zeichen ist, was man dort abgeben muss oder abgibt. Bernd Neuendorf, es ist ja nun auch sein erster Wahlkongress gewesen in seiner Funktion als DFB-Präsident. Der ist ja ohnehin, sage ich mal, noch relativ neu auf diesem internationalen Fußballparkett und lernt natürlich auch erstmal die Gepflogenheiten in der FIFA noch kennen. Er will sich ja im April in das FIFA Council wählen lassen. Und da wird es für den DFB natürlich auch darum gehen, dass man jetzt nicht das Tischtuch, sage ich mal, zerreißt mit Infantino, wenn das überhaupt insoweit möglich ist. Aber nun muss man aber auch sagen, dass der DFB in der Vergangenheit jetzt nie als sportpolitische Großmacht auf internationalem Parkett aufgefallen ist. Also festzuhalten ist, dass auch der DFB nicht beantragt hat, eine Abstimmung zu machen. Und man hätte das beantragen können und dann wären eben auch Gegenstimmen, sage ich mal, in den Geschichtsbüchern verzeichnet gewesen. Und da hätte sich höchstwahrscheinlich noch eine größere Opposition gefunden. Verhindert hätte man Infantino nicht. Aber ja, es ist natürlich auch nur begrenzt, was so ein Verband wie der DFB da bei so einem Wahlkongress ausrichten kann, gerade eben, wenn man da noch aus meiner Sicht so ein bisschen nach Orientierung sucht, wie man sich da in der Zukunft überhaupt verhalten möchte.
Also wäre das reine Symbolpolitik irgendwie gewesen oder hätte man sich tatsächlich mehr Widerspruch erwarten können, als nur nicht zu klatschen?
Natürlich wünscht man sich dort ein couragierteres Auftreten der Verbände. Dafür denkt man ja auch immer, gibt es dieses Gremium. Ich meine, man muss sich vorstellen, dort fahren über 200 Fußballverbände hin nach Kigali, kommen zusammen. Aber es ist nicht so, dass es dort einen kritischen Austausch eben auf dieser Bühne gibt. Man hat das Gefühl, jeder ist froh, wenn er nach 3-4 Stunden wieder an den Mittagstisch kann. Also das ist nicht so, wie wir das eben aus Parlamenten kennen, dass es dort quasi kritische Nachfragen gibt auf offener Bühne. Das findet im Sport nicht statt, das findet weiterhin alles in den Hinterzimmern statt. Und das wird sich auch auf sich nicht ändern. Dafür hatte auch Infantino eben in den letzten Jahren die Gunst der Stunde genutzt, eben diese FIFA, diese Institution auf sich zuzuschneiden. Und da hat er aus meiner Sicht jetzt auch, was die nächsten Jahre betrifft, nichts zu befürchten, weil, das sagen Leute, die in der FIFA gearbeitet haben, die noch mehr davon verstehen wie ich, dass ein FIFA-Präsident nicht abgewählt werden kann.
Herr Kistner, sehen Sie das ähnlich im Endeffekt? Haben wir ja in Europa schon eine Fußballkultur logischerweise. Wir haben eine Begeisterung, wir haben eine Champions League. Es gibt einige Fußballveranstaltungen jetzt schon, die natürlich auch weltweite Strahlkraft irgendwie haben. Warum nutzen da die europäischen Fußballverbände ihre Macht vielleicht nicht aus, um da die Stimme zu erheben für Menschenrechte, für Offenheit, für Freiheit etc.? Wie sehen Sie das?
Naja, also wenn man sieht, wie die FIFA funktioniert, erübrigt sich's eigentlich überhaupt von irgendeiner Art Demokratie oder demokratischem Arbeiten zu sprechen. Würden Sie eine Einlasskontrolle machen in Kigali, aber auch bei anderen vorherigen Kongressen, wo Sie die ganzen Delegierten einfach mal fragen, drei Fragen, was auf der Agenda steht, worum es hier eigentlich geht? Ich würde bezweifeln, dass es auch nur 20 Leute in den Saal schaffen würden. Die würden da alle schon scheitern. Die wissen gar nicht, worum es geht. Das interessiert sie überhaupt nicht. Nur zwei Beispiele. Als zu Katar abgestimmt wurde, damals die WM vergeben wurde, und da reden wir vom Vorstand, also nicht von allen Delegierten, sondern nur von den 24 Vorstandsleuten, da hatten gerade mal zwei in den Unterlagen vorher geblättert. Zwei von 24. Deswegen wussten 22 schon mal von Haus aus nicht, dass es K.O.-Kriterien gab für Katar. Wenn sie beim Internationalen Olympischen Komitee den Check, den Soundcheck machen, wo sie schauen, ob das alles im Saal funktioniert, da wurde in der Vergangenheit wiederholt einfach eine Frage gestellt, damit man sieht, ob man jeden hört, wurde gesagt so, wo findet denn dieser IOC-Kongress statt? Da haben sie jedes Mal 3-4 Leute, die nicht mal diese Frage beantworten können. Ja? Also das ist die Qualität, die Arbeitsqualität, über die wir hier reden. Das interessiert schlicht und einfach fast niemanden. Insofern ist es schon mal obsolet, hier über Zukunft und Entwicklungen all diese Dinge zu reden. Es geht um drei Dinge, Geld, Geld und Geld. Und solange dieses System besteht, dass man da einfach allen oben drauf setzt, das kommt ja aus einer Zeit im vergangenen Jahrhundert, als es gar nicht anders funktionieren konnte. Ja, und als im Übrigen die FIFA und bei FIFA-Kongressen ja fast nur europäische Vertreter oder eben da, wo sie gerade stattfanden, Vertreter des Kontinents teilgenommen haben, weil für die anderen die Anreise zu beschwerlich war. Das ist heute völlig überholt. Wir brauchen keine FIFA, wir brauchen insbesondere keinen FIFA-Präsidenten. Das ist auch eine Überlegung, die in den kritischen Kreisen in der FIFA angestellt wird. Es genügt völlig, ein Veranstaltungsbüro für die Fußballweltmeisterschaft rauszumachen. 50 Leute, 100 Leute, 150 Leute, wie viel es auch braucht. Denn der Laden an sich funktioniert ja. Also wenn die FIFA Gelder generiert, hat das ja rein gar nichts mit Infantino zu tun. Der rennt ja nicht rum und geht zu Coca-Cola und sagt, bitteschön, gebt mal eine halbe Milliarde mehr. Ja, das machen die ganzen Profis, die da drin sitzen. Und die können das genauso weitermachen. Also die FIFA braucht es nicht. Auch die ganzen vielen Regelungen, die dann in den jeweiligen Kontinenten, denken Sie mal, das Arbeitsrecht in Europa, ganz anders als in Afrika. Also das müssen ja nach wie vor die Konföderationen leisten. Das tun sie auch. Wir brauchen keine FIFA, ein Veranstaltungsbüro. Und da kann dann alle 2 Jahre oder alle 4 Jahre irgendein Kontinentalpräsident ehrenamtlich drüber zirkulieren. Da wird dann durchrotiert. Und dann habe ich eben tatsächlich diesen ehrenamtlichen Präsidenten, der im Übrigen Infantino eigentlich ja zu sein hätte.
Ja.
Also es gäbe Lösungen, aber natürlich werden die von intern nicht kommen.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen auf die Zukunft natürlich angesprochen. Es gibt jede Menge Skandale rund um die FIFA. Da brauchen wir nur so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit eigentlich auch schauen. Sie selbst haben schon mehrfach gesagt oder in die Richtung argumentiert, dass er eigentlich, also Gianni Infantino, bald zurücktreten müsste. Warum ist das denn aus Ihrer Sicht noch nicht passiert?
Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Gianni Infantino jemals zurücktreten würde. Also das wird sicherlich nie der Fall sein, dass er selber irgendeine Einsicht in irgendein Fehlverhalten, im Gegenteil. Das sind ja fast schon Götzenanbetungsdienste, die da stattfinden bei diesen Showdowns wie jetzt in Kigali. Also das wird natürlich niemals der Fall sein, da gibt es auch keinerlei Unrechtsbewusstsein. Hat man ja dann auch an der Pressekonferenz an der folgenden gesehen. Also das kann nur passieren, wie gesagt, wenn das passiert, was bei seinem Vorgänger war. Den hat der Staatsanwalt abgeholt. Wenn das passiert, dann muss er eben weg. Und dass er das im Übrigen niemals selber tun würde, sehen wir ja daran, dass die Situation für Gianni Infantino seit etwa 2 Jahren dieselbe ist, wie sie damals für Sepp Blatter war. Gegen Sepp Blatter wurde ein Strafverfahren eröffnet von der Schweizer Bundesanwaltschaft und er war weg. Die damalige Ethikkommission hat ihn sofort suspendiert. Er kam nie wieder zurück und zugleich sogar Michel Platini, gegen den nicht mal ermittelt wurde. Der war nur eine Auskunftsperson in diesem Verfahren und der war auch weg seither. Gegen Infantino wurden sogar 2 Strafverfahren bereits eröffnet. Eins wurde kürzlich eingestellt, das andere läuft. Und da hat niemand reagiert. Natürlich hat die Ethiker ausgewechselt und die schauen da gelassen zu und das ist denen völlig wurscht. Also er hat die gleiche Situation, er hätte längst schon zurücktreten müssen. Man hätte ihn von der Ethikkommission her eigentlich auch schon, allein schon unter Berufung auf den Sachverhalt seines Vorgängers, suspendieren können müssen. Und das ist nicht geschehen. Also so läuft dieses Machtsystem und das heißt, Infantino wird niemals zurücktreten. Der muss zurückgetreten werden.
Ja, und dieses aktuelle Verfahren, was Sie ansprechen, kann ihm nicht auf die Füße fallen?
Na, dieses Verfahren kann ihm durchaus auf die Füße fallen. Ich würde sagen, es gibt einige Länder, da würde ich sogar eine Wette drauf abschließen, rechtsstaatlich geprägte Länder, wohlgemerkt. Aber das Problem ist natürlich, dass das Ganze bisher zumindest in der Schweiz stattfindet. Und da benehmen sich die Gerichte und auch andere juristische Behörden im Umgang mit der FIFA und insbesondere mit Infantino immer wieder, wie man das aus Bananenrepubliken kennt. Gegenstand dieses Verfahrens, das Sie da erwähnen, ist ja gerade ein solches Beispiel. Da geht es um die zahlreichen Geheimtreffen, die Infantino mit dem damaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hatte, also dem obersten Ankläger des Landes. Der ist selber über diese Affäre bereits gestolpert, der ist also gar nicht mehr im Amt. Und wir haben da sogar so bizarre Situationen zu bestaunen, dass Infantino, der Bundesanwalt und mindestens 2 Begleiter, die es damals bei dem letzten Treffen 2017 gab, sich allesamt nicht mehr erinnern wollen, dass sie überhaupt jemals zusammengesessen sind. Jetzt haben wir eine Situation, wo offenbar Beweise auf dem Tisch liegen oder Belege zumindest, dass dieses Treffen, das Tür an Tür mit der katarischen Botschaft, nochmal so ein Ding, wo man sich sagt, hallo, das ist ja filmreif, was die da alles treiben, abgehört worden sein soll. Also im Auftrage des Emirats hier Spionage zugange gewesen sein sollen, was das Emirat natürlich massiv zurückweist. Aber man weiß, wie das ist in Botschaftsgebäuden. Also man geht da gar nicht hin, um sich zu treffen. Das weiß eigentlich auch jedes Kind. Erst recht muss es ein Bundesanwalt wissen, der zugleich mit den Geheimdiensten seines Landes eng vertraut ist. Jedenfalls, das hat alles stattgefunden und das ist Material genug, um entsprechende Prozesse, zumindest Prozesse auch zu eröffnen. Und das große Manko ist, es ist in der Schweiz und die Schweiz hat einen knallharten Protektionismus. bisher zumindest laufen für die FIFA. Das ist wirklich sehr, sehr bedenklich, wie man sich da schützend vor den Zug wirft. Mhm. Und die Frage ist halt, wie lange geht das noch gut? Und die zweite Frage ist, kommt vielleicht auch mal in einem anderen Land ein Prozess zustande?
Herr Kempe, dann schauen wir abschließend vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben über das System Infantino gesprochen, wir haben über das System der FIFA und der Machterhaltung, Machtentwicklung gesprochen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendeine Möglichkeit eines Systemwechsels oder die Aussicht auf einen Gegenkandidaten, eine Gegenkandidatin in der Zukunft zum Beispiel?
Kann ich nicht erkennen. Derzeit, wenn man sich auch in Kigali nochmal umgehört hat. Also es ist jetzt nicht so, dass Infantino von den Mitgliedsverbänden der FIFA oder von vielen geliebt wird, aber er ist eben diese Organisation, die so funktioniert, wie wir es ja nun in den letzten Minuten auch geschildert haben, da sitzt er einfach sattelfest an der Spitze. Und das System Profifußball oder das System Fußball, das ist ausgelegt auf Geld. Das liefert er und da verzeiht man diesen oder sieht man diesen Präsidenten auch seine merkwürdigen Auftritte, die er dort regelmäßig hat. Im letzten Jahr erinnert man sich ja noch dran an diese merkwürdige Pressekonferenz, als er meinte, dass er sich behindert fühlt, dass er sich wie ein Afrikaner fühlt und wie ein Arbeitsmigrant fühlt. Das sieht man ihm nach und auch diesmal gab es ja wieder abenteuerliche Auftritte, die er da bei der Pressekonferenz hingelegt hat, als er meinte, dass die Presse gemein zu ihm sei und wie man mit ihm umspringe, dass das alles nicht korrekt sei. Also das sieht man ihm nach und da kann ich in der nahen Zukunft nicht erkennen, dass es Gegenkandidaten gibt, weil, wie gesagt, die Institution FIFA so auf Infantino zugeschritten ist. Er weiß, wie das System dort funktioniert. Er verspricht Rekordeinnahmen, die hat er zumindest auch immer wieder in der letzten Zeit ja geliefert und das ist das, um was es geht und dann fahren alle wieder nach Hause.
Das System Infantino scheint also zu bleiben, das System Infantino und das System der FIFA auch. Und an der Stelle war es das mit dem Sportgespräch mit Robert Kempe und Thomas Kistner in dieser Woche. Alle weiteren Sportgespräche gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in unserer DLF-Audiothek. Außerdem noch der Hinweis auf unseren Players-Sport-Podcast. Da ist in dieser Woche DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast. Auch er hat sich zu FIFA-Präsident Gianni Infantino geäußert. Mein Name ist Benedikt Kaninski. Vielen Dank fürs Zuhören.